Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defend its sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitzerekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Erneuerbare Energien werden immer billiger. Mittlerweile kann man hochwertige Solarpaneele aus chinesischer Produktion schon für unter 100 Euro kaufen. In den meisten Teilen der Welt sind Erneuerbare schon jetzt die billigste Form der Stromerzeugung und in Kürze, so zumindest die Prognosen, wird es überall sein. Ist damit die Energiewende ein quasi Selbstläufer und das Klima gerettet? Schön wäre es. Warum das nicht ganz so ist, darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Märkte, Mächte, Emissionen sprechen. Wie immer mit dabei ist Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker an der Columbia-Universität in New York. Mit ihm wollen wir über Fragen an der Schnittstelle von globaler Wirtschaft, der Geopolitik und der Klimakrise sprechen. Wir, das sind Sarah Ribbert und
Jörg Haas
von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Bevor wir einsteigen, hier erstmal ein kurzer Hinweis. Wir nehmen diese Aufnahme Ende November 2024 auf, obwohl sie erst im Januar 2025 ausgespielt wird. Adam macht im Dezember, Januar eine Pause und so haben wir diese Folge vorab produziert. Daher wollen wir uns diesmal ein eher grundsätzliches, nicht ganz so sehr tagesaktuelles Thema anschauen. Am Beispiel vom Strom diskutieren wir über die Rolle von Markt und Staat bei der Energiewende. Brad Christophers, ein Humangeograf von der Universität Uppsala, hat dazu vor einigen Monaten ein Buch veröffentlicht. The Price is Wrong ist der Titel. Der Preis ist falsch. Und der Untertitel greift dann noch tiefer ins Register. Why Capitalism Won't Save the Planet. Warum also der Kapitalismus die Erde nicht retten wird. Er nimmt sich dann den Stromsektor vor, da dieser den größten Anteil der energiebezogenen CO2-Emissionen verursacht. Und es ist der entscheidende Sektor für den Klimaschutz. Denn wir werden fast alle unsere Energiebedürfnisse, auch Verkehr, Gebäudewärme, Industrie, weitgehend auf erneuerbaren Strom, auf Sonne und Wind umstellen müssen.
Adam, du hast kürzlich mit Brad Christophers über sein Buch in einer Veranstaltung diskutiert. Kannst du uns seine Hauptthese und Hauptargumente einmal näher bringen?
Ja, ich fand es ein sehr, sehr interessantes Buch. Im Grunde geht es Christophers um die fundamentale Aussage, dass das, was die Investition antreibt, ja nicht funkelnagelneue Technologien sind. Die reizen natürlich das Interesse und sie erzeugen große Schlagzeilen. Und Sarah, du hast natürlich vollkommen recht. Es wird uns versprochen, verheißen geradezu eine neue Ära der sehr, sehr billigen Energie aufgrund dieser schrottbilligen Paneele. Aber das ist gewisserweise die Konsumentensicht. Wenn ich billigen Strom haben will, dann mache ich mir so ein Panel auf das Dach. Wenn man aber dann konkret fragen, rentiert sich das, kommt man ganz leicht zu anderen Ergebnissen. Und das ist die Grundthese von Christophers Buch. Es ist so eine Rückbesinnung auf die fundamentalen Erkenntnisse, die wir über den Kapitalismus haben, dass von sich gewisserweise eine technologiefaszinierte Ideologie verbreitet, eine Obsession geradezu, aber im Grunde ja angetrieben wird durch die uralte Frage, was rentiert sich? Und nicht aus fehlendem moralischen Charakter, sondern weil im Kapitalismus einen Wettkampf gibt um Ressourcen. Investoren in neuen Technologien müssen diese Entscheidung rechtfertigen. Und die einfache Aussage von Brads Buch ist, glaubt den Schlagzeilen nicht. Erst wenn wir wissen, ob sich konkret, und es geht hier um größere Wind- und Solaranlagen für den allgemeinen Vertrieb von Energie in die Stromsysteme hinein, erst wenn wir wissen, ob sich diese Investitionen rentieren, können wir davon ausgehen, dass hier tatsächlich wirklich eine historisch bedeutende Investitionsschub auf uns zukommt. Und die ernüchternde Tatsache ist, dass gemessen an den nötigen Investitionen und gemessen an dem riesigen Berg an bestehenden fossilen Kapazitäten die Investitionen bisher eher bescheiden aussehen. Das ist eine total verzerrende Perspektive, wenn man mit der Primärenergie ansetzt, denn es wird ja sehr, sehr, sehr viel verschwendet in der Produktion von nutzbarer Energie im fossilen Prozess. Aber selbst wenn man das in Betracht zieht, ist klar, dass wir einen sehr, sehr langen Weg vor uns haben und das Tempo noch nicht reicht. Und das will Christophers erklären, indem er auf Gewinn, auf Profit setzt als entscheidendes Kriterium.
Und warum erzeugen die erneuerbaren Energien weniger Profit als die fossilen Energien?
Ja, das ist dann die komplizierte Story. Denn der Profit hängt ja auf der einen Seite von den Kosten und auf der anderen Seite von den Erträgen ab. Und auf beiden Enden hapert es. Das ist die Grundthese. Es geht um die sichere Rendite. Also die Rendite wird nochmal modifiziert durch die Gewinnerwartung. Das heißt, die Fragen sind, was sind die Kosten, was sind die zu erwartenden Erträge und wie unsicher ist dieses Verhältnis? Und in allen drei Ecken stimmt die Situation nicht. Das zu erklären ist gewisserweise die These des gesamten Buches. Der erste Ausgangspunkt ist, dass die erneuerbaren Energien zwar billig laufen, wenn man sie erstmal stehen hat, gibt es kaum Grenzkosten. Das heißt, es werden keine Kosten erzeugt bei der Erzeugung der Energie. Die Sonne scheint, der Wind bläst, an guten Tagen jedenfalls. Aber die Kapitalkosten sind im Vergleich zu zum Beispiel dem Betrieb einer Gasanlage höher. Nicht, dass die Gasanlage billig ist, aber wenn man die Kostenstruktur der Gasanlage sich ansieht, dann ist ein geringerer Anteil Kapital oder ein größerer Anteil natürlich den Zukauf des Gases, das verbrennt werden muss oder die Kohle, die verbrennt werden muss. Das ist das Grundproblem bei den Erneuerbaren, dass sie förderlastig sind. Man muss das Kapital beschaffen. Die Kostenseite ist also sehr, sehr erheblich abhängig von den Zinsen, die man bezahlt. Und die Zinsen, die man bezahlt, hängen sehr von der Unsicherheit ab. Und da schließt sich der Kreis. Die erneuerbaren Energien werden auf einen Markt geworfen, wo der Preis für den Strom sehr, sehr stark fluktuiert und zum Teil sogar in den negativen Bereich abstürzt. Und das erzeugt für Anleger in diesem Sektor große Probleme. Darüber hinaus, und das ist sehr interessant an Brad Christophers These, sind die Anleger im erneuerbaren Energiebereich besonders strukturiert und haben bestimmte Anreizstrukturen. Das heißt, sie sehen diese Investitionen auf eine ganz besondere Weise.
Lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Also du hast jetzt gesagt, Windräder und Solarpaneele erzeugen über ihre Lebensdauer zwar insgesamt sehr billigen Strom, aber haben eben doch erhebliche Kosten zu Beginn. Also da braucht es sehr hohe Anfangsinvestitionen. Und diese Anfangsinvestition muss natürlich am Anfang, wo noch kein Geld da ist, über Kredite vorfinanziert werden und kann dann im weiteren Verlauf des Projekts über die sogenannten Verkaufserlöse des Stroms abbezahlt werden. Wo kommt denn jetzt bei dieser Geschichte das Problem mit dem Kapitalismus rein?
Das ist eine Sache, die sehr eng mit der weiterführenden historischen These von Christophers zu tun hat. Denn das Buch wird angekündigt als Kritik des Kapitalismus und das ist hochstaplerisch vom Verlag so gemacht, weil sie halt das an den Mann und die Frau bringen wollten. Aber im Grunde geht es hier um den Neoliberalismus. Das muss man eben nicht zum Vorwurf machen, weil Großbritannien aufgrund des Thatcherismus ja gewisserweise das Zugpferd des Neoliberalismus in großen Teilen Europas und auch sonst wo war. Die Privatisierung und die Umstrukturierung des Stromsektors erzeugt eine Situation, wo du Stromerzeuger hast, dann hast du Firmen, die diesen Strom kaufen und der Ankauf des Stromes findet in sehr vielen Fällen und gerade in Europa auf einem Spotmarkt statt, wo gewisserweise von Minute zu Minute Strom gehandelt wird. Wenn die Erneuerbaren jetzt auf einen solchen Markt geworfen werden, entstehen ungeheure Ausschläge in den Preisen, weil die Lieferung des Stroms von der erneuerbaren Seite natürlich sehr unbeständig ist. Und es kommt tatsächlich häufig zu Situationen, wo die Preise in den Negativbereich abstürzen. Man könnte sagen, okay, dann stabilisieren wir das durch langfristige Verträge. Aber die Tendenz, die wir dort gesehen haben, ist ein erbitterter Preiskampf der Anbieter, sodass die Verträge zu zunehmend schlechten Bedingungen für die Stromanbieter gemacht werden. Sie bieten sich also gegenseitig den Gewinn weg. Man könnte sagen, als guter Marxist, genau das würde man vom Kapitalismus erwarten, das ist ein Überlebenskampf. Schön und gut, nur wenn wir die Investition antreiben wollen, aus nicht ökonomischen Gründen, ist das natürlich ein Problem. Man könnte sagen, ja, was ist an niedrigen Strompreisen so schlecht? Das wäre gewisserweise ein Traum im Moment, gerade auch für Deutschland. Und Deutschland ist in dieser Hinsicht etwas Ausnahme, denn die Strompreise sind international gesehen sehr hoch und ihre Tendenz ist nicht fallend, wie das in den meisten Teilen der Welt real nach Inflation gerechnet der Fall ist und über Jahrzehnte hinweg. Brad Christophers Argumentation ist im Grunde, und da muss man sich erstmal ein bisschen festhalten, die Preise sind zu schnell gefallen, zum Teil in den negativen Bereich. Man freut sich als Politiker und als Konsument über diese niedrigen Preise, macht sich aber keine Gedanken über die Rentabilität der Investition und darüber hinaus die Unbeständigkeit der Rentabilität dieser Investition. und fragt sich dann, okay, warum findet nicht noch mehr Investitionen statt? Und die Antwort ist, weil es sich nicht rentiert. Und das ist die Argumentation von Christophers Seite, dass der Neoliberalismus ein Modell geschaffen hat, das für Strominvestitionen in jedem Bereich, fossil oder erneuerbar, eine unattraktive Situation geschaffen hat. Man perfektioniert gewisserweise den Status quo in der westlichen Welt und man hat ein System nicht gebaut, das auf Wachstum in der Stromkapazität ausgelegt ist. Das ist der entscheidende Unterschied zur Vergangenheit oder eben auch zum chinesischen Fall.
Adam, du sprachst vorher davon, dass der Finanzmarkt, die AnlegerInnen und InvestorInnen, dass die ebenfalls eine wichtige und auch problematische Rolle spielen.
Und das Entscheidende hier ist wiederum gewisserweise die Perfektionierung des Marktes. Und sie besteht in der Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Stufen der Energieinvestition unter diesem neuen neoliberalen Modell. Man könnte sich ja vorstellen, die Energieinvestition ist gewisserweise innerhalb einer Firma organisiert, deren raison d'être darin besteht, Energie zu erzeugen. Von Ingenieurinnen geführt, die möglichst viel Energie in möglichst effizienter Weise produzieren wollen und möglichst beständig und mit absoluter Sicherheit für ihre Kundinnen. Oder eben, man könnte zum Beispiel an Ölfirmen denken, die wirklich Öl machen. Das ist gewisserweise das klassische Modell. Aber im neuen, seit den 90er Jahren sich entwickelnden Stromsektor sieht es ganz anders aus. Es gibt eine strategische Drei-Vierteilung zwischen den verschiedenen Firmen. Das heißt, es gibt Projektfirmen, die Windprojekte, Solarprojekte, auch Gasprojekte bauen. Da sitzen die Ingenieure drin, also die Leute, die wirklich die neuen Anlagen bauen können. Und die wandern von Projekt zu Projekt. Die Idee ist, man mobilisiert das Kapital und man baut die Anlage und dann verkauft man das an Investoren. Es sind Leute, die einfach nur mit Geld handeln, die kein fundamentales, existenzielles Interesse an Energie haben, die wirklich sich entscheiden müssen, legen wir das Geld jetzt an in die amerikanischen Aktienmärkte, die boomen, in irgendwelche Joint Ventures in China, in Venture Capital in Kalifornien, in brasilianische Sojafelder oder eben ein Windmühlenfarm in der Nordsee. Und wenn Sie die Rentabilität und die Sicherheit der Rentabilität nicht sehen, dann sagen Sie einfach nein, dann geschieht das Projekt nicht. Das ist nicht sinnlos, im Gegenteil, das ist natürlich letztendlich unsere Pensionskasse, unser Versicherungsgeld, das angelegt wird. Aber weil es keine inhärente Verbindung zu den Objekten gibt, in die investiert wird, ist das allein Entscheidende bei diesen Entscheidungen eben diese kritische Hürde, die dann oft nicht überschritten wird. Denn im Grunde wird ja optimiert auf jeder Ebene. Nur was nicht geschieht, ist gewisserweise eine gewaltige, in die Zukunft gehende Mobilisierung von Ressourcen, die dann auch Risiko setzt und Ungleichgewicht und wobei die Rentabilität zum Teil nicht besonders gut bestimmt werden kann.
Also wenn wir das jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, das war jetzt ja doch relativ komplex. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Adam, dann war jetzt dein Punkt, dass in vielerlei Hinsicht in dem aktuellen neoliberalen System, in dem wir sind und wie unsere Wirtschaft funktioniert, es verschiedene Faktoren gibt, die eben dafür sorgen, dass es nicht ausreichend Rendite gibt und damit auch wenig Interesse, die erneuerbaren Energien so hoch zu skalieren, wie es nötig wäre. Und das liegt im Prinzip an drei Faktoren. Also zum einen, weil das Startkapital, was benötigt wird, sehr hoch ist, also die Kapitalkosten. Dann, dass die Erträge unsicher sind. Und der dritte Teil, dass dieser ganze Prozess, wie das dann abgerollt wird, sehr stark untergliedert ist in Einzelbereiche und dort verschiedene Menschen beteiligt sind und auch unterschiedliche Interessen haben. Und das eben dazu führt, dass das eher den Prozess behindert. Wenn wir jetzt einmal nach Deutschland gucken, da ist die Situation ja etwas anders. Und Jörg, du hast dich ja beruflich, aber glaube ich auch privat sehr intensiv mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt. Und kannst du uns noch mal etwas erzählen in Deutschland? Wie ist die Situation hier? Was ist besonders auch? Und was hat es eigentlich mit dem erneuerbaren Gesetz, was wir haben, hier auf sich?
Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie genau die Zuhörerinnen und Zuhörer hier Bescheid wissen. Insofern versuche das mal sehr knapp zusammenzufassen. Ich denke, Adam, es ist schon interessant, dass wir, sagen wir, in den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren schon eine Reihe von vorausschauenden Politikerinnen und Politikern gehabt haben, die diese Grundproblematik, die du beschreibst, bei den erneuerbaren Energien gesehen haben. Die Kapitalintensität, die Notwendigkeit, sie vorzufinanzieren zu relativ günstigen Kosten und dass das nur möglich ist mit stabilen, vorhersehbaren Erträgen. Und das Ergebnis war eben zuerst das Stromeinspeisegesetz von 1990 und dann um 2000 das Erneuerbare Energiengesetz. Und dieses Gesetz gibt eben den Erzeugern von erneuerbaren Energienanlagen 20 Jahre lang Sicherheit über die Erträge. Und dadurch nimmt man einen großen Teil des Risikos raus. Das heißt, man kommt auf eine vergleichsweise günstige Finanzierungsstruktur hin und senkt damit die Kosten. Und zum Zweiten, ich glaube auch, das ist spannend im deutschen Kontext, das EEG hat durch seine vergleichbare Einfachheit, vor allem in den ersten 10 Jahren seiner Existenz, eine neue Klasse von Investoren angezogen, und das ist die sogenannte Bürgerenergie. Also es haben Leute investiert in Windparks in der Nähe ihres Dorfs, es sind kleine Genossenschaften gegründet worden oder manchmal sind es auch KGs oder andere Geschäftsformen, aber jedenfalls kleine Firmen, die einen Windpark projektiert haben, sich daran beteiligt haben, und diese Investoren als einfache Bürger waren mit 4-5% Rendite zufrieden, was der übliche Hedgefonds nicht mal mit der Zange anfasst. Das ist für den vollkommen uninteressant. Ich glaube, das war die Grundlage des vergleichsweise schnellen Wachstums der erneuerbaren Energien in den ersten Jahren, ne, bis etwa ja zu 2013, 14, 15. Dann gab es verschiedene Reformen, die dieses Gesetz gewisserweise abgeschwächt haben, die zum Beispiel die Preisfestsetzung dann auf Ausschreibungen umgestellt haben, und mit den Ausschreibungen wurden die Margen natürlich massiv gedrückt, und damit kam es dann ja zu Fällen, dass zum Beispiel zahlreiche Ausschreibungen keiner mehr geboten hat. Kein Windparkentwickler hat sich darauf beworben, weil die Margen zu gering waren und so weiter. Also es ist dann ins Stolpern gekommen, der Ausbau im deutschen Modell. Aber grundsätzlich finde ich das schon spannend, wie Brett Christopher auf eine Problematik verweist, die von wirklich vorausdenkenden Menschen wie Hermann Scheer, wie Hans-Josef Fell, Michael Hustedt, so die Väter des deutschen Energie-EEGs, eigentlich schon erkannt waren und die das versucht haben, dann mit einem neuen regulatorischen Ansatz aufzubrechen. Und die Frage ist natürlich, ob das dann noch Kapitalismus ist oder nicht. Darüber kann man dann, glaube ich, definitorisch diskutieren, aber es zeigt ja schon, dass sich sowas regulatorisch in den Griff kriegen lässt.
Der Kick bei Christophers ist ja, dass er das sofort anerkennt. Genau die Story, die du erzählst, Jörg. Und dann natürlich fragt, wie kam es zu diesen in Anführungszeichen Reformen der 2010er Jahren in der damaligen Merkel-Koalition, wo es die Christdemokraten und die Anführungszeichen Liberalen waren. Und das ist gerade sein Punkt. Denn worauf er hinaus will, ist zu sagen, okay, genau diese Form von Subvention war nötig, um das in Deutschland anzutreiben. Man kann natürlich sofort nachhaken und fragen, wer finanzierte die Subvention in Deutschland? Und bekanntermaßen waren es nicht die Großkunden der Energiefirmen, die das taten, sondern es wurde im Grunde umverteilt innerhalb der Konsumentenschicht. Es war eine regressive Steuer auf ärmere Deutsche zugunsten des Kleinbürgertums und des Bürgertums in Deutschland. Typisch grün, würden viele sagen, also von links kommend. Das heißt, es ist absolut Kapitalismus, nur von der kleinbürgerlichen Variante, die dort über den Staat ausgespielt ist. Jetzt kommen in den 20er, 10er Jahren neue Interessen ins Spiel, die dann sagen, und das ist ja genau Christophers Punkt, schaut doch, wie toll die Energiekosten fallen, schaut doch, wie schön die technologische Entwicklung läuft. Haben wir doch gesagt, Technologieoffenheit ist alles. Macht doch einfach jetzt mal freie Bahn für den Wettbewerb. Jetzt machen wir diese Konkurrenzwettbewerbe und lass es so laufen. Hören wir doch auf mit dieser Subvention, die das grüne Klientel bedient. Und dagegen warnt er. Sein Punkt ist, angesichts der gegenwärtigen Kostenlage und Technologie kommen wir an Subventionen nicht vorbei. Wir brauchen eine Unterhaltung unter Erwachsenen über die Form der Subvention. Und das muss nachhaltig und andauernd sein. Und man kann sich von der Technologie an sich nicht versprechen, dass sie alles löst. Und egal, wo du hinschaust in der Welt, wo es diese Erfolge gegeben hat, in Sachen rapiden Ausbau, gibt es eine funktional äquivalente Form der Umverteilung der Subventionen zugunsten dieser neuen Technologie, die natürlich technologische Effekte ausgelöst hat. Und von denen kann man sich viel versprechen. Aber die Technologie alleine ist keine an sich treibende Kraft, sondern man muss immer wieder fragen, für wen lohnt sich das? Und im britischen Fall gab es im späteren Zeitraum infolge des deutschen Modells und letztendlich noch erfolgreicher als das deutsche bei der Dekarbonisierung, vor allem in Sachen Kohle, Contracts for Difference. Das waren Verträge, die den Anbietern relativ sichere Erträge geboten haben und die tatsächlich als großes Ergebnis für 24 im Ursprungsland der industriellen Revolution die Verstromung von Kohle abgeschlossen worden ist. Das ist auch das Ergebnis eines ausgeklüngelten Kompromisses in Sachen Subvention, die zum Teil zu Lasten der Steuerzahlerin ging und zum Teil zu ihren Gunsten, abhängig von der zugrunde liegenden Preis- und technologischen Entwicklung. Egal, wo wir hinsehen, werden wir solche verteilungspolitischen Kompromisse finden. Das ist ja das, woran dann die Ampel auch zum Teil gescheitert ist, an dieser Realisierung. Also wenn wir damit ernst machen wollen, es gibt viele, viele positive Gründe, warum wir ernst machen sollen. Aber wenn wir ernst machen, dann sollte man sich nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie die Technologie zur Hilfe kommt und alles klein, klein runterarbeitet, sondern es werden große Subventionen nötig sein. Das ist in Texas der Fall, das ist in China der Fall. Überall werden Subventionsmodelle mobilisiert.
Und wenn man sich jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien über das letzte Jahr zum Beispiel anschaut, da kann man ja schon auch verschiedene Länder aufzählen, wo der massiv stattgefunden hat. Würdest du dann sagen, also Christophers Logik folgend, dass das dann alles auf Subventionen zurückzuführen ist oder gibt es auch andere Anreize?
Ich wollte da noch reinspringen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff Subvention wirklich das Richtige ist. Also ich würde ja sagen, das ist eine Regulierung und das ist eine Marktstrukturierung. Also der Markt wird von staatlicher Seite anders strukturiert und geschaffen und damit ja natürlich eingegriffen in die Preisbildung.
Subvention mag jetzt vielleicht nicht das richtige Wort sein, aber der Staat greift ja doch trotzdem stark in das Marktgeschehen ein. Die Grundidee ist ja folgende, also wenn jetzt der Wind stark bläst oder die Sonne stark scheint, dann führt das zu einem Überangebot an Ökostrom auf dem Markt, der Strompreis sinkt auf dem Markt und damit auch die Rendite für die ErzeugerInnen. Und aus diesem Grund hat der deutsche Staat eben vor einigen Jahren die sogenannte EEG-Umlage eingeführt. Und die trägt er finanziell eben auch zum Teil selber mit. Und damit werden die Risiken für die Erzeuger vom Strom vermindert.
Naja, es ist meines Erachtens eher ein Versuch einer Marktstruktur, die diese Selbstzerstörung der Preise bei den erneuerbaren Energien verhindert. Die erneuerbaren Energien, die machen ja ihre eigenen Preise kaputt. Wenn die Sonne scheint, dann geht der Preis in den Keller und so weiter. Und es ist ja kein Naturgesetz, dass Strom an Spotmärkten gehandelt wird. Das ist ja eine bestimmte gesetzliche Regulierung und man kann das auch anders regulieren. Und insofern ist es eine Form von Marktstrukturierung.
Was genau sind Spotmärkte, Jörg?
Das sind die Märkte, wo sozusagen stundenweise oder minutenweise Stromangebot und Stromnachfrage übereingebracht werden.
Ich würde dir vollkommen recht geben, Jörg, in dem Sinne, dass Subvention natürlich ein politisch vorbelastetes Wort ist. Im Nachhinein bereue ich es, dass ich diesen Begriff so sehr benutzt habe. Aber wenn wir uns vielleicht darauf einigen können, dass es um Marktstrukturen geht, das ist weiterführend, die verteilungspolitische Effekte haben. Manchmal läuft das über den Fiskus und in diesem Fall ist es, glaube ich, angebracht, über Subventionen zu reden. Auch im Falle von De-Risking, das Sarah jetzt eingebracht hat in die Diskussion. Das ist ja ein viel diskutierter Begriff insgesamt, inwieweit die öffentliche Hand gewisserweise die Risiken von privater Investition übernimmt. Und das ist eine Form der Subvention, das kann man nicht anders sagen. Aber es gibt auch andere Marktstrukturen. Zum Beispiel der Texas-Fall ist sehr bezeichnend und für den Ausbau der Erneuerbaren in Amerika ist das sehr wichtig. Und Christophers verweist auch darauf. Das sind langfristige Verträge zwischen Anbieter und Abnehmer von erneuerbarem Strom, also direkt nicht über den Markt, sondern langfristige Verträge, wo sich prominente amerikanische Firmen im Interesse ihres Profils, aber auch aus, glaube ich, langfristigem Interesse an der Entwicklung von komplementären erneuerbaren Technologien, sich vertraglich festlegen, auf 10 Jahre grünen Strom zu übernehmen und zu einem festen Preis. Im Preis vereinbaren. Und das erzeugt genau diese Sicherheit, die in Deutschland durch die gesetzgeberischen Maßnahmen erzeugt worden ist, außerhalb des politischen Rahmens und Unternehmen zu Unternehmen. Das sind in sehr vielen Fällen europäische Energiefirmen, die viel, viel erneuerbare Erfahrung haben, die jetzt in Amerika ausbauen. Wenn Amerika überhaupt jemals zu einer Offshore-Windfarm kommt, dann wird es vermutlich nicht von einer amerikanischen Firma gemacht werden, sondern von europäischen Firmen, vielleicht mit chinesischer Technik, die dort wirklich Erfahrung haben in dem Bereich. Und so werden diese Verträge, diese Investitionen stabilisiert, auch im amerikanischen Fall. Ist da ein Element von Subvention drin? Nicht im Sinne, also bei alle Zeiten beziehen steuerliche Vergünstigungen durch den amerikanischen Staat und die werden dann wirklich stramm optimiert für alle. Und es findet natürlich auch eine Bereitschaft statt von, was weiß ich, Apple oder Amazon oder sonst wer, zu sagen, wir haben diese Datenzentren, wir wollen sie grün betreiben. Okay, unter dieser Prämisse, wie können wir am möglichst günstigsten und auch steuergünstigsten abschneiden? Aber die Prämisse ist, wir wollen grünen Strom. Und das sind vielleicht diese drei Elemente. Es geht um Marktstruktur, es geht um Verteilungsfragen und sie sind politisch. Es geht immer im Grunde auch um eine Zielsetzung. Was wollen wir hier eigentlich? Und worauf Christophers hinaus will, ist diese drei Dimensionen. Marktstruktur, Verteilungseffekt und die Bedeutung von Intentionen. Denn wenn wir wirklich diesen Markt schaffen, in dem es nur um die Rendite geht, dann ist das nicht ausreichend Intention, sondern das braucht ein bisschen mehr. Und das kann sein, längerfristig Wettbewerbsvorteile, wir wollen die Ersten sein, die jetzt mit Atomstrom KI betreiben. Das wird unser Vorteil sein. Es ist also nicht uneigennützig und auch nicht unkommerziell, aber eben nicht diese simple Formel, wo kriege ich meine 9%? Und diese, wo kriege ich meine 9%, das ist natürlich auch eine Absicht, aber es ist eine wirklich im marxistischen Sinn gewisserweise leere Absicht, nur diese 9% anzutreiben, statt den 4 oder 5, die den preußischen Betreibern angeboten worden sind. Und das sind, glaube ich, die drei Aspekte: Absicht, Verteilung und Marktstruktur.
Wenn wir den Blick nochmal weiten, dann ist ja eine Sorge von Christophers auch, dass bei den Ländern im sogenannten globalen Süden die Herausforderung nochmal deutlich größer ist. Und das liegt daran, dass große Teile von ihnen im Energiesektor von fossilen Energien abhängen. Und weil natürlich auch in Zukunft die Annahme ist, dass deren Wirtschaftswachstum weiter steigen wird und damit auch die Nachfrage nach Energie. Wenn es jetzt eben diese staatliche Hand braucht, die sehr stark eingreift in diesen Strommarkt, um eben die Incentivierung zu schaffen für das Kapital und die Investitionen, dann ist natürlich die Frage, ob diese Länder dazu in der Lage sind und ob sie jetzt nicht langfristig weiter in ihren fossilen Strukturen hängen bleiben.
Ja, das ist wahr. Ich meine, ein Paradebeispiel wäre Südafrika, weil sie einen Stromapparat zu Apartheidszeiten und in den Jahrzehnten danach ausgebaut haben, das kohlebasiert war und das von dem zu lösen ist, ungeheuer schwierig ist. Indien hat auch einen sehr, sehr großen Kohleapparat von noch größerem Ausmaß. Ich meine, letztendlich ist natürlich die Frage, die von Brad Christophers in den Raum gestellt wird, Verstaatlichung. Im Grunde steht die Frage natürlich im Raum, wäre es nicht besser, das über öffentliche, verstaatliche, sozialisierte Stromunternehmen zu unternehmen? Und dann hast du natürlich eine ganze Reihe von anderen, höflich gesagt, Governance-Problemen, wo du fragen musst, okay, ist der Staat dazu in der Lage? Das ist natürlich nach einem bestimmten Aspekt naheliegend, es so zu machen und auszusteigen aus diesem komplexen Gewebe aus über marktvermittelten privaten Interessen. Aber was geschieht, wenn wir einen staatlichen Apparat ausbauen? Die Interessenspolitik geht vermutlich weiter, nur dann halt im Rahmen eines Staatsgebäudes. Das sind dann die Herausforderungen und wie wird das finanziert und wie sichert man, dass das nicht in den Strudel der verschiedenen Finanzzwänge gerät, die dann auf, vor allem bei Schwellen- und Entwicklungsländern, auch auf die Finanzen des Staates einwirken. In den Fällen von Entwicklung und Schwellenländern sind die Zwänge, die aus Finanzmärkten kommen, natürlich massiv und die wirken auf den Staatsapparat. Da zielt dann das IWF und andere Instanzen auch ab auf diesen Staatsapparat. Also wenn wir uns vorstellen, wir verlegen die Kernbereiche der Energieversorgung in diesen Staat hinein, muss man relativ optimistisch sein über die Aussichten bezüglich der Entwicklung dieses Staatsapparates. Und das ist natürlich in vielen Fällen einfach unrealistisch.
Adam, du kennst dich ja relativ weit in der Welt aus, kennst ja viele Länder, bist viel gereist. Also es ist ja nicht so, dass diese thatcherische Strommarktliberalisierung überall schon vollständig durchgezogen ist. Es gibt ja Nachzügler, es gibt Länder, die das bis heute nicht wirklich ernsthaft gemacht haben oder die sich sehr schwer damit tun. Und also meine Gegenthese zu Christopher wäre, dort wo wir staatsmonopolistische Energieversorger haben, sind sie an vielen Stellen strukturkonservativ, hängen an der Großwasserkraft und der Kohle in erster Linie, tun sich unglaublich schwer mit diesen neuen Energien und ihrer Dynamik und dem, was da eigentlich notwendig ist. Und es gibt Elemente von State Capture, ja, dass diese technischen Eliten, die diese Firmen managen, ein Monopolwissen haben, wie man einen essentiellen Bereich der Wirtschaft managt. Und sie nutzen das aus, teilweise zur Selbstbedienung und pressen sozusagen den Staat und die Wirtschaft mit aus. Also das ist schon nicht so ein tolles Bild, wo man sagen kann, okay, unter staatlicher Leitung gelingt jetzt der grüne Umbau. Da fehlen mir noch die richtig positiven Beispiele.
Die Frage ist vermutlich China. Dort geht's ja in allen Richtungen ab. Das ist eine hoch überkomplexe Story, wo man wirklich als Außenstehender kaum durchblickt. Aber es gibt, glaube ich, drei Elemente, die es lohnt hervorzuheben. Das erste ist, dass wir im Falle des chinesischen State Grid ja wirklich einen sehr dramatischen, global relevanten Akteur haben. Das ist also die Netzagentur Chinas. Und es wäre ein Bereich gewesen, wo man im Westen schon viel, viel früher hätte drauf schauen müssen, um zu sehen, was die Leute dort machen. Aber sie haben zielstrebig über 20 Jahre hinweg die Entwicklung von Ultrahochspannungsleitungen daran hingearbeitet. Sie haben sogar eine globale Vision, die ja letztendlich vielleicht die Zukunft sein muss, der Vernetzung von globalen erneuerbaren Ressourcen und auch anderen Energieressourcen über diese Ultrahochspannungsnetze, die es ermöglichen, wirklich über 1000 Kilometer hinweg den Strom zu verschicken. Das ist eine Dimension und das ist eine von staatlicher Seite her getriebene Agency, enorm in seinen Ausmaßen, absolut. Wir sollen vielleicht dazu eine Episode machen. Also wirklich die Ausmaße der Investitionen, das schlattert einen um die Ohren. Die haben, glaube ich, eine Billion ausgesehen in den letzten 20 Jahren, nur diese einzelne Firma. Dann hat man diesen Riesenschub der chinesischen Erneuerbaren. Und die Chinesen haben einfach sich alles angesehen im Westen, haben ihre eigenen brillanten Ökonomen und Ingenieurinnen, die sich das Problem angesehen haben und die haben alle möglichen Subventionsmittel angesehen. Ich meine, es ist ein Riesenland, du kannst sie von Provinz zu Provinz ansehen, wie die Chinesen experimentiert haben. Und was sie losgetreten haben, ist diese absolut einmalige Investitionswelle. Also das Problem der Investitionen haben die Chinesen gelöst. Und im Grunde, und darauf will ich hinaus, es widerspricht Brad Christophers These nicht, in dem Sinne, dass das chinesische System ja nicht ein auf Optimierung der bestehenden Realitäten getrimmtes System ist, wie das der 90er Jahre und der 2000er im Westen. Der Neoliberalismus war ja in diesem Sinne, in deinen Worten, strukturkonservativ, in dem Sinne, dass sie sich nicht vorstellten, explosiven Wachstum zu meistern. Die Grundlage des chinesischen Systems ist ja 5-10%iges jährliches Wachstum. Und da ist ein gesamter Apparat auf Investitionen und Expansion ausgesetzt. Ob das sich rentiert, ist eine zweit- oder drittrangige Überlegung für das Regime selbst. Die einzelnen Unternehmer jagen natürlich diesen Gewinn nach. Und da gab es ja riesige Konjunkturzyklen im chinesischen erneuerbaren Sektor. Das ist also die zweite Dimension, ungleichgewichtig, nicht optimiert, nicht auf Stabilität getrimmt, sondern auf Wachstum, massive Expansion. Und das dritte Element, das dysfunktionale Element im chinesischen System, ist die Bepreisung vom Strom, die dort wirklich nicht funktioniert. Und es gibt natürlich gewisserweise die Heldengeschichte der chinesischen Preisregulierung, wie jemand von Isabella Weber erzählt wird, über die Weigerung des Regimes, die Preiskontrollen aufzugeben in der neoliberalen Zeit, die Bereitschaft des Regimes, ständig Preise zu kontrollieren und Preisregulierung einzusetzen. Aber gerade im Stromsektor muss man sagen, das ist keine Erfolgsstory im einfachen Sinne, sondern eine Story, die ständig Krisen produziert und auf die Krisen reagiert China dann mit der Lösung Kapazitätsexpansion. Und das wiederholt sich immer wieder. Die erste Krise war Anfang der 2000er Jahre, aber das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen nach Covid, als die chinesische Wirtschaft wieder massiv ansprang und die Preise einfach nachgehängt haben. Und es rentierte sich nicht, Kohle zu verstromen in China. Und dann haben sie es nicht getan. Und dann kam es zu handfesten Stromausfällen, zur Rationierung von Bewirtschaftung von Strom. Und die Reaktion darauf ist, eine neue Welle von Kapazität wird gebaut. Es gibt Elemente einer historischen, einmaligen Ausbaus. Es gibt diese ungleichgewichtige erneuerbare Geschichte. Und dann kochen die Chinesen auch nur mit Wasser und haben halt ungeheure Probleme mit der kurzfristigen Steuerung der Preise und der sich daraus ergebenden hochpolitisierten Dynamiken. Das heißt, in deinem Sinne, Jörg, nein, ich glaube, niemand hat den Stein des Weisen hier. Es gibt keine simple Antworten. Es gab Erfolgsstories in Deutschland, in Großbritannien, aber die mittelmäßig sind letztendlich in ihren langfristigen Ergebnissen, weil der politische Wille nicht da war und die Größenordnung nicht stimmte. Das chinesische Ausbau ist ungeheuer ineffizient in vielen Aspekten und unstabil. In Südafrika hapert es insgesamt und man versucht an dem Apparat vorbei, gewisserweise im privaten Sektor. Das ist die gleiche Story in Pakistan, wo sie diese 15 Gigawatt an Solar aus China importiert haben und demolieren damit den Markt der Energiefirma. Alle, die sich gewisserweise die Energiewende an sich als stabil und nachhaltig vorstellen, sie sind meiner Meinung nach liegen da ganz falsch. Das Ganze ist und steht aus Unordnung. Es ist dieser kreative Chaos, es ist dieses Creative Destruction, die kreative Zerstörung, die der berühmte österreichische Volkswirt Josef Schumpeter bemüht hat, das ist ein viel besseres Bild.
Ich würde da nochmal allgemeiner ansetzen wollen. Also wenn wir jetzt auf die Analyse von Christophers blicken, er hat ja schon auch dieses Argument, vieles davon hängt auch mit dem kapitalistischen System zusammen. Würdest du diese Einsicht teilen oder ist sein Buchtitel da vielleicht auch etwas reißerisch geraten?
Also in der Diskussion mit ihm gab es einen tollen Moment, wo wir uns anschauten und uns fragen, hey du, verstehst du noch nach deiner Analyse, warum im Kapitalismus irgendjemand irgendwie irgendwann investiert? Wie kommt das noch dazu? Ich meine, wenn es so aussieht, wie du es beschreibst, dann würde niemand irgendwann mal investieren. Und das ist ja perverserweise ja auch die Conclusio, wenn man sich zum Beispiel Mikroökonomik ansieht oder die klassische Politikökonomie, die gehen ja auch alle davon aus, dass letztendlich eine Stagnation daraus hervorgeht, dass der Gewinn letztendlich auf Null fällt aufgrund dieses intensiven Wettbewerbs. Und wenn wir einen perfektionierten Markt strukturieren, wie in den 90er Jahren im Stromsektor, dann haben wir damit gewisserweise die perfekte Maschinerie für die Lahmlegung der Investitionen geschaffen. Aber der real existierende Kapitalismus ist, ich weiß nicht, ob man sagen soll, Gott sei Dank oder zum Guten und zum Schlechten, nicht so. Weder von der Motivation her, weder von der Struktur, noch von der Marktstruktur, noch von den Verteilungsmöglichkeiten her, noch von den Intentionen. Und das Beispiel, was mir sofort einfiel, war, wäre es nicht interessant, eine vergleichende Geschichte auf der einen Seite dieser erneuerbaren Sektoren, wo wirklich so fein gerechnet wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Fracking zu schreiben. Da hat niemand, über Jahre hinweg hat niemand richtig Geld verdient. Vor allem nicht Wall Street. Die Anleger haben nicht Geld damit verdient. Und der große Schock der letzten paar Jahre ist, dass Wall Street ernst macht und Exxon dort einkauft und auf einmal muss sich das Zeug rentieren, richtig rentieren. Und das heißt, es gibt des Kapitalismus in Bezug auf Energie, die sich nicht reduzieren lässt auf diese Story der marginalen Erträge der perfektionierten Märkte, die reißerischer ist, die dreckiger ist, wo Innovation unter anderem dadurch entsteht, dass die Leute auch riesige Verluste einfahren und trotzdem investieren und trotzdem Innovation erzeugen. All das gehört, glaube ich, zu einem vollständigeren Bild des Kapitalismus und seinen Funktionsweisen. Und nicht umsonst war es ja lange Zeit das zentrale Anliegen der progressiven Politik, den Kapitalismus nicht so sehr abzuschaffen, sondern zu rationalisieren. Und im Grunde ist das Bild, das Christophers uns gibt, die perverse Konsequenz aus dem neoliberalen Rationalisierungsversuch. Sie haben die sogenannten gemischten Volkswirtschaften der Nachkriegszeit, die ja natürlich den größten Wachstumsschub in der westlichen Geschichte jemals produziert haben. Das waren ja alles soziale Marktwirtschaften, durchmischt mit staatlichen Firmen, mehr China ähnelt, durch massive Wachstumsimpulse angetrieben. Und das wurde entwirrt in den 70er, 80er, 90er Jahren durch den Neoliberalismus. Und man schafft einen wirklich perfektionierten Markt, der aber dann gerade zu massiven Investitionen ist ja gerade gar nicht geeignet in dieser Form. Jörg oder ich jedenfalls sind alt genug, uns an die vermeintlich guten alten Zeiten zu erinnern, wo du über Jahre auch im Westen kein Telefon bekamst in Großbritannien, weil es eine staatliche Firma war und die hat sich halt Zeit genommen mit dem Telefonanschluss. Das haben wir alles wegrationalisiert. Das ist für mich das Fazit von Christophers. Es ist nicht, wie wir den Kapitalismus abschaffen, sondern wie wir diese Marktstrukturen so umpolen und mit neuer Energie versorgen, sodass sie tatsächlich in der Lage sind, eine Investitionswelle neuartigen Ausmaßes zu tragen. Und wir wissen, wie groß das sein muss und wie schnell das jetzt auch geschehen muss.
Ich glaube, das ist auch für mich eines der größten Learnings jetzt aus unserem Gespräch hier. Also das, was ja gemeinhin oft angenommen wird, dass jetzt nur mit dem Ausbau der Erneuerbaren praktisch es weniger attraktiv wird, in fossile Energie zu investieren, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist, solange es eben aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive nicht genug Rendite abwirft, in den Bereich der Erneuerbaren zu gehen und dahingehend eine Umorientierung stattfindet. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil damit in großen Teilen ja schon auch operiert wird mit dieser These, als darauf basieren wir unsere Wirtschaftspolitik. Deshalb würde ich sagen, sehr, sehr spannende Diskussion. Ich habe einiges mitgenommen. Ich weiß nicht, Jörg, wie es bei dir war.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden das Thema erneut aufgreifen. Ich bin ja noch nicht ganz sicher, ob ich dir zustimme, was die Investitionen in die Fossilen angeht. Aber ich glaube, das verschieben wir einfach auf die nächste Session. Wir sollten es auf jeden Fall weiter diskutieren, weil das ist ja die Gretchenfrage. Wie kriegen wir dieses Wirtschaftssystem so umgebaut, dass es diese große historische Wende in der notwendigen Kürze der Zeit hinkriegt. Insofern herzlichen Dank, Adam, herzlichen Dank auch, Sarah. Es war wirklich sehr spannend. Ich freue mich sehr auf unsere weiteren Folgen und ja, sag erstmal Tschüss.